Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Heute hören Sie den dritten von insgesamt 5 Teilen aus dem Buch von Marcel Malgo mit dem Titel Vertrauen in den allmächtigen Gott. Haben auch Sie manchmal Angst? Täglich erreichen uns Nachrichten über Katastrophen, aber auch Arbeitslosigkeit, Krankheit und vieles mehr können uns sehr schnell treffen. Lernen Sie durch dieses Buch Gott voll zu vertrauen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Vertrauen in großen Anforderungen. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. Anforderungen sind Forderungen, die an einen Menschen gestellt werden, die dieser nicht ohne weiteres erfüllen kann. Die Kapitel 3 und 4 im Buch Esther sollen uns dazu dienen, dieses Thema zu behandeln, denn die Königin Esther stand vor solch einer unwahrscheinlichen Heraus- und Anforderung. Und wir als Kinder Gottes, die wir ebenfalls vor manchen Anforderungen stehen, wollen aus dieser Geschichte lernen und uns vom Herrn immer wieder den Mut schenken lassen, glaubensvoll bestimmte Dinge zu tun. Zuerst aber eine etwas allgemeine und doch wichtige Information über das Buch Esther. Es handelt von der großartigen Befreiung der Juden aus der Hand des Judenhassers Haman, der eine Endlösung erfunden hatte. Es ist das einzige Buch der Bibel, in dem der Name Gottes kein einziges Mal erwähnt wird. Folglich finden wir darin auch kein einziges »Der Herr sprach«. Und im Neuen Testament wird dieses Buch mit keinem Wort erwähnt. Wie ist das zu erklären? Die Geschichte des Buches Esther fällt in die Regierungszeit des Königs Ahasveros, der eine Zentralfigur dieses biblischen Berichtes ist. Er regierte in den Jahren 485 bis 465 vor Christus. Das war 51 Jahre nach der ersten Rückkehr der Juden aus Persien. Diese erste Rückkehr unter Serubabel hatte nämlich im Jahre 536 vor Christus stattgefunden. Daraus müssen wir schließen, dass die Juden, die sich 51 Jahre später noch unter der Herrschaft des Königs Ahasveros in Persien befanden, Juden waren oder zumindest Nachkommen von solchen, die es versäumt hatten, am ersten Auszug aus Persien teilzunehmen. Und dies, obwohl der damalige König ganz klar hatte ausrufen lassen, in Esra 1, die Verse 2 und 3, »So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Es fand also keine Selektion statt, welche Juden aus Persien ausreisen durften und welche nicht. Und trotzdem gingen viele nicht mit. Warum wohl? Die naheliegendste Antwort ist, dass sich viele der damals in Persien lebenden Juden assimiliert hatten. Das heißt, dass sie sich an die Bevölkerung Persiens angeglichen hatten und sich dort wohlfühlten. Deshalb bestand kein Bedürfnis mehr, in das Land ihrer Väter zurückzukehren. Damit gewannen aber auch die persischen Götter und Götzen zwangsläufig immer mehr an Bedeutung in ihrem Leben, und der wahre Gott Israels rückte in den Hintergrund. Von daher lässt sich erklären, weshalb der Name des Herrn im ganzen Buch Esther kein einziges Mal erwähnt wird. Obwohl König Kyros im Namen Gottes alle Juden aufgefordert hatte, nach Israel zurückzukehren, hatten diesem Aufruf verhältnismäßig wenige Folge geleistet. Somit stellten sich viele gegen den Herrn und seinen Ratschluss. Kein Wunder also, dass sich der Herr in allen Geschehnissen des Buches Esther, die sich rund 50 Jahre nach der ersten Rückkehr ereigneten, sozusagen im Hintergrund hielt. Denn zu diesem Zeitpunkt hätten eigentlich gar keine Juden mehr in Persien sein sollen. Aber so erfüllte sich das Wort, das der Herr einmal zu Mose gesagt hatte: Ich aber werde mein Antlitz verborgen halten, zu der Zeit, um all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich zu anderen Göttern wandten. 5. Mose 31, Vers 18. Das ist es, was wie ein Nebel über dem ganzen Geschehen im Buch Esther liegt. Ja, es ist, als sei die Erfüllung dieser Prophezeiung, das verborgene Antlitz des Herrn, in allen Ereignissen des Buches Esther erkennbar. Wenn wir dies alles so bedenken, dann könnten wir zu Recht erwarten, dass das Buch Esther im besten Fall eine lange, traurige Geschichte sei, weil Gott nicht da ist. Aber das stimmt, Gott sei Dank, nicht. Vielmehr werden wir hier ganz neu mit der unendlichen Gnade unseres Gottes konfrontiert. Obwohl das Antlitz des Herrn im Buch Esther verborgen ist, zumal sein Name nicht erwähnt wird und er nicht in direkter Weise spricht, sehen wir im Hintergrund doch einen starken und überaus gnädigen Gott. Das bezeugen die geschichtlichen Ereignisse des Buches Esther überdeutlich. Denn da wird uns anschaulich geschildert, wie ein Mann alle Juden ausrotten will und wie ein großer und gnädiger Gott das vereitelt. Deshalb ist dieses Buch das Buch der überschwänglichen, unverdienten Gnade Gottes. Und in diesem Sinne hat sich im Hinblick auf die Ereignisse im Buch Esther wunderbar vorerfüllt, was im Neuen Testament in 2. Timotheus 2, Vers 13 durch Paulus gelehrt wird: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Israeliten hatten mehrheitlich dem Ruf nach Jerusalem zurückzukehren nicht Folge geleistet. Aber er, der Herr, ließ sie trotzdem nicht im Stich, sondern wachte darüber, dass sein Volk durch den damaligen Endlöser Haman nicht vernichtet wurde. Welch ein liebender und gnädiger Gott! Wenden wir uns nun dem Judenhasser Haman zu. Er war ein Nachkomme des Amalekiterkönigs Agag, den der Prophet Samuel im Beisein von König Saul eigenhändig hinrichtete. Dies lesen wir in 1. Samuel 15, die Verse 32 und 33. Der Judenhass war Haman sozusagen von seinen Vorfahren überliefert worden, denn die Amalekiter waren schon immer die Erzfeinde Israels. Haman war nicht irgendein Fürst im Königreich des Ahasveros, sondern er war durch einen besonderen Erlass des Königs in seine hohe Stellung versetzt worden. Wir lesen in Esther 3, die Verse 1 und 2. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Was aber veranlasste Haman, einen Plan zur Ausrottung aller Juden zu schmieden? Weil da ein Mann war, der seine Knie nicht vor ihm beugte, nicht vor ihm niederfiel, der Jude Mordechai. Nachzulesen in Esther 3, Vers 2. Mordechai, der Onkel der Königin Esther, wagte es, dem großen Haman zu widerstehen. Dadurch zog er in gewaltigem Maße dessen Zorn auf sich. Und nun wird offenbar, dass dieser Haman von Grund auf ein Judenhasser, ein Antisemit war. Als er nämlich hörte, dass Mordechai ein Jude sei, nahm er den Vorfall als willkommenen Anlass, um die Juden ein für allemal zu eliminieren. Er wollte also nicht nur Mordechai bestrafen, sondern gleich alle Juden ausrotten. In Esther 3, Vers 6 lesen wir: Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei. Sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen. Dieses Ziel wollte Haman dadurch erreichen, dass er im Namen des Königs in alle Länder des Ahasveros-Reiches Briefe versandte. Wir lesen in Esther 3, Vers 13: Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs, man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern. Diese Briefe versetzte natürlich alle Juden in Schrecken und Bestürzung, und auch Mordechai war in größter Trauer. Es heißt in Esther 4, Vers 1, als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend. Wie reagierte die Königin Esther, die ja eine jüdische Frau war, auf das schreckliche Ansinnen Hamans? Nachdem sie davon gehört hatte, und zwar durch ihren Onkel Mordechai, ließ sie diesem ausrichten: Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Weib, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Dies lesen wir in Esther 4, Vers 11. Anders ausgedrückt: Ich kann in dieser Sache leider nichts unternehmen, meine Hände sind gebunden. Die Königin Esther war also nicht gewillt, wegen des drohenden Unheiles beim König zu intervenieren und versteckte sich hinter der Tradition, dass niemand ungerufen zum König gehen durfte. Sagte sie damit die Wahrheit? Ja, denn es war damals tatsächlich so, dass jemand, der ungebeten vor dem König erschien, dies im schlimmsten Fall mit seinem Leben bezahlen musste. Und es war auch durchaus möglich, dass eine Gemahlin des Königs einen ganzen Monat lang nicht zum König gerufen wurde. Aber bei dieser Argumentation vergaß Königin Esther eine ganz wichtige Tatsache, nämlich, dass sie nicht irgendeine Frau war, sondern die Königin. Es gab ja nur eine Königin, und das war sie selbst. Natürlich musste auch sie die Spitze des Zepters berühren, um vor dem großen Herrscher Gnade zu finden. Der entscheidende Unterschied, ob sie oder jemand anders, zum Beispiel Mordechai, vor dem König erschien, bestand in ihrer Stellung. Hätte Mordechai versucht, vor den König zu treten, hätte er damit sein eigenes Todesurteil herbeigeführt. Denn der König kannte ihn ja gar nicht. Aber Esther, die Königin, war ihm sehr wohl bekannt. Er hatte sie selbst zur Königin erhoben. Er muss sie demnach besonders geliebt haben. Wie hätte er sie dann nicht in Gnaden empfangen sollen? Esther hätte in ihrer hohen Position keinen Moment zweifeln dürfen, sondern direkt zum König gehen müssen. Sie hätte sich ganz klar ihrer Stellung bewusst sein können. Ich bin die Königin und deshalb nehme ich mir die Freiheit, zum König zu gehen. Und alle Gründe, die dagegen sprachen, so gut und überzeugend sie auch gewesen sein mochten, hätte sie abweisen müssen, denn die Tatsache, dass sie Königin war, wog viel schwerer als hunderte solcher Argumente. Hier finden wir für wiedergeborene Gläubige eine enorm wichtige praktische Lehre. Wir sind nichts Geringeres als Königskinder. Man kann daher den Königsstand Esthers mit dem Stand der Kinder Gottes vergleichen. Denn so, wie König Ahasveros damals diese Frau aus dem Volk genommen, sie erhöht und ihr die Königswürde verliehen hat, so hat Gott der Vater uns in Christus zu Königen gemacht. Denn die Schrift sagt klar, dass wir gemäß unserer Berufung in Christus Königskinder sind und dass es uns durch die hohe Position in Christus vergönnt ist, zu jeder Stunde vor dem König aller Könige zu erscheinen. Denken wir nur einmal an Epheser 2, Vers 18, wo der Apostel Paulus sagt: Denn durch ihn haben wir alle in einem Geist den Zugang zum Vater. Und weil dieser König uns kennt, zumal er uns selbst in diese hohe Position gestellt hat, brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern dürfen immer damit rechnen, dass er uns in größter Gnade sein Zepter entgegenstrecken wird. Es heißt diesbezüglich so wunderbar in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Aber wieso gehen wir oft nicht auf dem direktesten Weg zum König? Weil wir eben genauso argumentieren wie die Königin Esther. Wir meinen, der Anforderung nicht gewachsen zu sein. Die Sache, um die es geht, steht dann so riesengroß vor uns, dass wir es nicht einmal mehr erwägen, sie mit Gottes Hilfe anzupacken. In einem solchen Fall kommen uns dann alle möglichen Hinderungsgründe in den Sinn, um ja nicht aktiv werden zu müssen. Dabei ist es tatsächlich so, dass unser großer Gott nur darauf wartet, uns sein Zepter entgegenzustrecken, seine Hilfe zu schenken. Wir sollten uns viel mehr bewusst sein, dass wir Königskinder sind, also solche, die das absolute Vorrecht haben, Tag und Nacht vor unserem großen König zu erscheinen. Lasst uns das ganz neu zu Herzen nehmen. Hebräer 4, Vers 16 sagt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Aber um diese Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden, müssen wir zuerst in vollster Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Wie reagierte Mordechai, als er von Esther zu hören bekam, sie könne in dieser schrecklichen Sache nicht viel tun? Es heißt in Esther 4, die Verse 12 bis 14, und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. In diesen Worten steckt für unser persönliches Glaubensleben eine weitere tiefe Wahrheit, und wir tun gut daran, darauf zu achten. Denn es gibt noch einen anderen Grund, weshalb wir manchmal versuchen, gewissen Anforderungen auszuweichen. Die Worte Mordechais zeigen dies ganz deutlich. Er sagte, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Anders ausgedrückt, denke nicht, dass die Tatsache, dass du Königin bist und im Palast wohnst, dich von gewissen Anforderungen freistellt, so dass du allen Unannehmlichkeiten und Belastungen enthoben bist. Denn es gibt wahrhaftig Christen, die denken, sie würden, weil sie Königskinder seien, von allen Anforderungen und Unannehmlichkeiten des normalen Lebens befreit sein. Das ist ein großer Irrtum. Wir können uns nicht auf unsere Gotteskindschaft berufen, um dadurch allen Widerwärtigkeiten des Lebens zu entgehen. Wie reagieren wir, wenn Gott in unserem Leben Anfechtungen und Nöte zulässt? Ist es dann nicht oft so, dass wir anklagend fragen, warum geschieht das gerade mir? Ich bin doch dein Kind. Daran erkennen wir, dass wir auch diese verkehrte Einstellung haben, ein Kind Gottes sollte von allen Widerwärtigkeiten des Lebens frei sein. So zu denken, ist völlig unnüchtern und unrealistisch. Gewissen Anforderungen, die das Leben stellt, können wir nicht einfach ausweichen, indem wir sagen, das geht mich nichts mehr an, denn ich bin ja ein Kind Gottes. Als zur Zeit Jesu viele Menschen zur Taufe des Johannes an den Jordan kamen, sah er sofort, dass da einige waren, die sich selbstsicher ihres Vaters Abraham rühmten. Diesen sagte er ganz klar, seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Lukas 3, Vers 8. Mit anderen Worten, denkt nicht, dass ihr, weil ihr Abraham zum Vater habt, einen speziellen Weg gehen könnt, um gerettet zu werden. Nein, Auch ihr müsst den Weg aller Menschen gehen, nämlich von Herzen Buße tun. Nur so werdet ihr gerettet. Körperliche Leiden oder finanzielle Misserfolge in Beruf oder Geschäft sind deshalb nichts Abnormales, denn auch Kinder Gottes müssen durch dunkle Täler gehen. Ebenso können wir die Tatsache, dass es in dieser Welt finstere Mächte gibt, nicht einfach von der Hand weisen, indem wir sagen, damit haben wir nichts mehr zu tun, denn wir sind ja Kinder Gottes. Natürlich haben wir nichts mehr mit ihnen zu tun, aber sie haben es mit uns zu tun, denn sie haben nach wie vor größtes Interesse an uns. Das müssen wir klar erkennen. Da gibt es keine Vogel-Strauß-Politik, indem wir einfach den Kopf in den Sand stecken können und sagen, ich sehe nichts und ich höre nichts, denn ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht ist es an der Zeit, in dieser Sache umzudenken. In der Praxis bedeutet das, dass wir jede Anforderung, in welcher Form sie uns auch begegnen mag, als eine Herausforderung annehmen, um der Welt zu beweisen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Es geht also nicht darum, der Welt beweisen zu wollen, dass ein Christ von allen Unannehmlichkeiten und Anforderungen dieses Lebens befreit ist. Das wäre Unsinn. Nein, es geht darum, der Welt zu zeigen, was es bedeutet, ja, welches die Folgen sind, wenn man Christ ist und an Jesus Christus glaubt. In Psalm 18, Vers 30 heißt es, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gott hat die Mauern nicht auf die Seite geschoben, damit David einen bequemen Weg gehen konnte. David sollte vielmehr lernen, mit seinem Gott über die Mauern zu springen. Und das tat er auch. Diesbezüglich haben wir auch in 1. Johannes 5, Vers 5 ein herrliches Wort. Wir lesen dort, wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wir müssen der Welt zeigen, welches die Stärke eines Christen ist, dass er bereit ist, mit Gottes Hilfe die An- und Herausforderung anzunehmen und zu überwinden. Diese Gesinnung zu haben, ist etwas ganz anderes als die Gesinnung des Petrus. Dieser wollte nicht mehr vom Berg der Verklärung herab in den Alltag zurück, sondern Hütten bauen, um mit dem Herrn und noch einigen besonders Auserwählten für immer oben bleiben zu können. Aber Jesus hat hier auf Erden nicht irgendwo einen kleinen Himmel geschaffen, wo wir als seine Kinder einen Schlupfwinkel haben und allem enthoben sind, bis er kommt. Vielmehr hat er uns ganz bewusst in diese schlimme dämonische Welt gestellt, und da sollen wir bis zu seiner Wiederkunft den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und damit wir in dieser Welt bestehen können, hat er uns gleichsam einen Schutzbrief in die Hand gegeben, nämlich seinen Sieg über diese Welt. Dieser Sieg, diese Sicherheit, dieser Glaube soll durch uns vor der Welt offenbar werden. Das ist unser Auftrag. Ja, noch mehr. Dazu sind wir unter anderem in dieser Welt. Die Antwort Mordechais an Königin Esther zeigt das ganz deutlich, nachdem diese ihm erklärt hatte, sie könne betreffs des schrecklichen Planes von Haman nichts tun. Im letzten Teil von Esther 4, Vers 14 sagte er ihr die ernsten Worte, »Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist?« Er machte ihr damit deutlich, dass sie nicht um ihrer selbst willen zu königlicher Würde gekommen war, sondern damit jemand da wäre, um dem schrecklichen Plan Hamans entgegentreten zu können. Denn sie, die Königin Esther, war ja in dem Moment wirklich die Einzige, die das tun konnte. Sie war die einzige Gegenkraft, die sich wieder dieses drohende Unheil stellen konnte. Und deshalb sollte sie diese Herausforderung annehmen. So ist es auch in unserem Leben. Wir sind diejenigen auf Erden, die im Namen Gottes dem Bösen entgegentreten können. Denn auch wir sind nicht etwa nur zu unserem Eigennutz Königskinder geworden. Es gibt drei Gründe, weshalb der himmlische Vater uns durch Jesus Christus in diese hohe Stellung gebracht hat. Erstens, um seines heiligen Namens willen. Wir sind in erster Linie deshalb erlöst worden, damit die in den Schmutz getretene Ehre des heiligen Schöpfergottes wiederhergestellt würde. Zweitens, weil er uns geliebt hat. Da denken wir an das herrliche Wort in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Drittens, um durch uns als Kinder Gottes hier auf Erden ein Bollwerk göttlicher Macht aufzurichten. Nur dadurch wird sichtbar, dass es zur Macht des Bösen einen Gegenpol gibt. Der Herr sagt ganz klar in Matthäus 5, die Verse 13 und 14, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Verstehen wir, worum es geht? Die Königin Esther war die einzig mögliche Gegenkraft, um die Katastrophe abzuwenden. Es hing alles davon ab, ob sie sich der großen Herausforderung stellen würde oder nicht. Gott sei Dank, sie tat es, und der Herr konnte eingreifen. Und genau so sollen auch wir uns in dieser Welt als solche erzeigen, die sich nicht vor jeder An- und Herausforderung zurückziehen, sondern die sich in allem als Überwinder erweisen und damit ein Zeugnis der Macht Gottes auf Erden sind. Das ist unsere Aufgabe. Die Möglichkeit dazu ist uns gegeben. Römer 8, Vers 37 sagt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir wollen also nicht jammern oder fragen, warum dies oder jenes so und nicht anders ist, oder uns selbst bemitleiden. Nein, wir wollen viel mehr Mut fassen, indem wir zu unserem König eilen, der uns immer wieder in größter Gnade und Liebe sein Zepter entgegenstrecken wird. Wenn wir so leben, dann sind wir ein lebendiges Zeugnis von Gottes Macht hier auf Erden. Die Königin Esther nahm die große Herausforderung an. Sie war bereit, sich um dieser Sache willen aufzuopfern. Sie gab Mordechai die Antwort in den so bewegenden, starken Worten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Nachzulesen in Esther 4, Vers 16. Alle Argumente waren jetzt beiseite geschoben und sie ging Kraft ihrer hohen Position als Königin zum König. Die so ergreifenden Worte, komme ich um, so komme ich um, zeugen von einem grenzenlosen Vertrauen in den allmächtigen Gott. So sollen auch wir uns den Anforderungen dieses Lebens stellen und dem Bösen in dieser Welt entgegentreten. Denn dadurch wird unser großer Gott geehrt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 3. Teil aus dem Taschenbuch Vertrauen in den allmächtigen Gott von Marcel Malgo. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.